Wer längere Zeit im Gemeindeleben steht, merkt, nicht große Veranstaltungen, sondern die verborgene Lebensweise der Geschwister trägt die Gemeinde. Die Frage ist daher nicht zuerst, wie unsere Programme aussehen, sondern wie unser Alltag vor dem Herrn aussieht, im Gebet, im Umgang miteinander und in der Haltung unseres Herzens. Paulus schildert in seinem ersten Brief an Timotheus erstaunlich konkret, wie ein solches normales, gottgemäßes Leben von Brüdern und Schwestern praktisch aussieht. Die Brüder, ein Leben des Gebets mit heiligen Händen. Wenn Paulus schreibt, darum will ich, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und streitsüchtige Überlegungen, öffnet er uns einen Blick in Gottes Verständnis des normalen Lebens der Brüder. Gebet ist für ihn nicht ein Randbereich geistlicher Aktivität, sondern die Atmosphäre, in der ein Bruder lebt. Ob er arbeitet, Entscheidungen trifft, mit Menschen spricht oder allein unterwegs ist, all dies soll im Verborgenen von einem inneren sich anlehnen an Gott durchzogen sein. An jedem Ort meint nicht, dass ständig Worte gesprochen werden, sondern dass das Herz in Verbindung mit Gott bleibt, der Geist innerlich offen ist und das Bewusstsein von der Gegenwart des Herrn den Alltag durchzieht. Gemäß Vers 8 tragen die Brüder die besondere Verantwortung, an jedem Ort zu beten. Bete bei der Arbeit, zu Hause und im Auto. Als Männer sollten wir solche sein, die beten. Das normale Leben der Brüder in der Gemeinde besteht darin, an jedem Ort zu beten. Dieses betende Leben ist untrennbar mit einem geheiligten Lebenswandel verbunden. Paulus spricht von heiligen Händen, ein schlichtes, aber treffendes Bild. Hände stehen für unser Tun, unsere Entscheidungen, unsere Gewohnheiten. Heilig sind sie dort, wo sie zu Gott hin abgesondert und von verborgener Unreinheit gelöst sind. Ein Bruder, der gewohnheitsmäßig Kompromisse duldet, verliert die innere Freimütigkeit im Gebet. Die Beziehung zu Gott bleibt zwar grundsätzlich bestehen, aber der Fluss wird gehemmt. Darum legt Paulus den Finger so klar auf Zorn und streitsüchtige Überlegungen, auf den ungezähmten Affekt und den rechthaberischen Verstand. Beides macht das Herz eng, das Gewissen unruhig und die innerste Stimme Gottes leiser. Wohingegen ein Bruder lernt, seine Emotionen vor Gott zu bringen, seinen Verstand zu ordnen und unter die Herrschaft des Geistes zu stellen, wird sein Gebet schlicht und kraftvoll. Gerade so werden die Brüder zum tragenden Gebetsrückgrat der Gemeinde, nicht als Helden des Gebets, sondern als Männer mit einem gereinigten Gewissen, einem versöhnten Herzen und einem geübten Geist. Ein solches Leben ist keine Last, sondern ein Weg in die Freiheit, frei, das eigene Maß zu erkennen, frei, mit anderen Geschwistern vermengt zu sein und frei, Gottes Ratschluss im Gemeindeleben Raum zu geben. Darum will ich, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und streitsüchtige Überlegungen. Wo Brüder sich von Gott in dieses betende Leben hineinführen lassen, werden sie nicht härter, sondern weicher, weniger beherrscht von Zorn und Streitlust, dafür klarer, wacher und innerlich geeint. Es wächst eine stille Zuversicht, dass Gott mitten im gewöhnlichen Alltag gegenwärtig ist und wirkt. Aus dieser Gewissheit heraus wird das Gebet nicht zur Pflicht, sondern zur natürlichen Antwort auf seine Nähe, und das normale Leben der Brüder wird zu einem lebendigen Zeugnis seiner treuen Gegenwart. Die Schwestern, Modestie, Nüchternheit und stille Lernbereitschaft. Paulus bleibt bei den Schwestern länger stehen. Er nimmt ihr äußeres und ihr inneres Auftreten zugleich in den Blick, ebenso, dass Frauen sich in würdiger Haltung mit Schamhaftigkeit und Sittsamkeit schmücken, nicht mit Haarflechten und Gold oder Perlen oder kostbarer Kleidung, sondern, was Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen, durch gute Werke. Kleidung ist mehr als Stoff, sie drückt etwas von innerer Haltung aus. Wenn Paulus von würdiger Haltung, Schamhaftigkeit und Sittsamkeit spricht, meint er eine innere Bedeckung, die sich auch nach außen zeigt, nicht sich zur Schau stellen, nicht durch Reiz oder Überhöhung Aufmerksamkeit binden, sondern die eigene Person unter die Herrlichkeit eines anderen stellen, unter die Herrlichkeit Christi. Modestie ist kein gesetzlicher Stilkodex, sondern die Entscheidung, dass Christus im Vordergrund stehen soll, nicht die eigene Wirkung. Anständige Kleidung bezeichnet das, was der Natur und Stellung der Schwestern als Heilige Gottes entspricht. Das griechische Wort für Kleidung schließt auch Auftreten und Verhalten ein. Die Kleidung ist das wichtigste Kennzeichen des Auftretens einer Schwester und muss ihrer heiligen Stellung entsprechen. Die Schwestern in einer örtlichen Versammlung sollten sich mit diesen beiden Tugenden, Schamhaftigkeit und Selbstbeherrschung, als ihrem Auftreten bekleiden. Von diesem Grundton her wird verständlich, weshalb Paulus das stille Lernen und die Ordnung des Hauptes anspricht. Ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt jedes Mannes ist, und der Mann ist das Haupt der Frau, und Gott ist das Haupt Christi. Hier geht es nicht um Wert oder Begabung, sondern um eine von Gott gesetzte Beziehungslinie, in der Schutz und Segen fließen. Wenn Paulus sagt, eine Frau lerne in der Stille in aller Unterordnung, knüpft er an die Geschichte aus 1. Mose an. Eva trat aus dieser Ordnung heraus, als sie der Schlange ohne Deckung des Hauptes die Stirn bot, sie geriet in eine Auseinandersetzung, die nicht die ihre war. Die Schlange nun war listiger als jedes andere Tier des Feldes. Und sie sagte zur Frau, hat Gott wirklich gesagt? Ihre Täuschung entsprang nicht mangelnder Intelligenz, sondern dem Verlassen des von Gott gegebenen Schutzraums. Wenn Paulus am Ende sagt, die Frau werde durch das Kindergebären gerettet werden, wenn sie bleiben in Glauben und Liebe und Heiligkeit mit Sittsamkeit, fasst er das zusammen, im Bleiben in Glauben, in Liebe, in Heiligkeit und Besonnenheit, liegt der Schutz. In diesem Bleiben werden Schwestern zu einem stillen, starken Schmuck der Gemeinde, ihre Zurückhaltung ist kein Verstummen, sondern ein kostbarer Raum, in dem Christus die Mitte sein kann. So gezeichnet erscheint das normale Leben der Schwestern weder als Enge noch als Randposition, sondern als eine tiefe Berufung. Die Kirche lebt nicht von lauter Stimmen, sondern auch von der Atmosphäre, in der gesprochen wird. Wo Schwestern in dieser inneren Modestie und geistlichen Nüchternheit leben, wird die Gemeinde zu einem Ort, an dem Gott geehrt wird, nicht durch spektakuläre Auftritte, sondern durch eine stille, tragende Gegenwart. Darin liegt eine leise, aber nachhaltige Freude, das eigene Leben, mit all seinen Beziehungen und Aufgaben, darf Gefäß sein, in dem Gottesfurcht, Liebe und Heiligkeit Gestalt gewinnen. Ebenso, dass Frauen sich in würdiger Haltung mit Schamhaftigkeit und Sittsamkeit schmücken, nicht mit Haarflechten und Gold oder Perlen oder kostbarer Kleidung, sondern, was Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen, durch gute Werke. Ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt jedes Mannes ist, und der Mann ist das Haupt der Frau, und Gott ist das Haupt Christi. Schwestern, die sich so vor Gott verstehen, tragen eine Würde, die nicht von außen verliehen werden muss. Ihre Bedeckung macht sie nicht unsichtbar, sondern frei, frei von dem Zwang, sich selbst zu behaupten, und frei, im Verborgenen mitzugestalten. Inmitten einer lauten, fordernden Umgebung wird ihre Modestie zu einem Zeichen des kommenden Reiches, einem stillen Hinweis darauf, dass der Herr selbst der Wertvollste ist und dass ein in ihm verankertes Herz schöner ist als jede äußere Zierde. Gemeinsam vor Gott ein ausgeglichenes, heiliges Gemeindeleben. Wenn Paulus im selben Abschnitt sowohl zu den Männern als auch zu den Frauen spricht, zeichnet er kein Gegeneinander, sondern ein Miteinander. Das normale Gemeindeleben entsteht dort, wo die unterschiedlichen Betonungen einander ergänzen. Die von Gott den Brüdern anvertraute Gebetslast und Sichtbarkeit soll nicht dominieren, sondern dienen. Die von Gott den Schwestern anvertraute Modestie und stille Stärke soll nicht verschwinden, sondern prägen. Beide stehen unter derselben Herrschaft Christi und beide leben aus denselben Quellen. Darauf weist Paulus hin, wenn er am Ende des Abschnitts Glauben, Liebe und Heiligkeit nennt, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt und jagt dem Frieden mit allen nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. In Vers 15 erwähnt Paulus Glauben, Liebe und Heiligkeit. Glaube bedeutet, den Herrn zu empfangen, Liebe bedeutet, ihn zu genießen, und Heiligkeit bedeutet, ihn durch Heiligung auszudrücken. Durch Glauben gefallen wir Gott, durch Liebe bewahren wir das Wort des Herrn, und durch Heiligkeit sehen wir ihn. Glaube, Liebe und Heiligkeit sind keine abstrakten Begriffe, sondern die gemeinsame innere Bewegung aller Geschwister. Im Glauben nehmen Brüder und Schwestern gleichermaßen den Herrn auf, in der Liebe genießen sie ihn, halten sein Wort und werden zu Wohnräumen des dreieinen Gottes, in der Heiligkeit drücken sie ihn aus, indem sie zu Gott hin abgesondert und mit Gott durchsättigt leben. So wird aus der Verschiedenheit der Rollen eine Einheit im Wesen. Brüder, die beten und heilige Hände aufheben, und Schwestern, die in Modestie, Nüchternheit und stiller Lernbereitschaft leben, schaffen zusammen einen Raum, in dem Gott sich niederlässt. Eine Gemeinde, in der so miteinander gelebt wird, wirkt nach außen nicht spektakulär, aber sie trägt einen tiefen Klang, Menschen begegnen darin einer Atmosphäre von Frieden, Ernsthaftigkeit und Wärme. Inmitten aller Begrenzungen und Unvollkommenheiten entsteht ein Vorgeschmack auf das, was Gott mit seinem Volk im Ganzen vorhat, ein Haus, in dem er gerne wohnt und in dem seine Gegenwart das eigentlich Bewegende ist. Das Bewusstsein, gemeinsam vor Gott zu stehen, schenkt Gelassenheit und Hoffnung. Brüder müssen nicht alles tragen, Schwestern nicht alles ausgleichen, keiner ist Quelle, alle leben von demselben Herrn. Wo diese Einsicht das Miteinander prägt, verliert die Frage nach Position und Sichtbarkeit an Schärfe. Stattdessen wächst der Wunsch, dass der Christus, der im Himmel ist und zugleich in unserem Geist wohnt, in der Gemeinde mehr Gestalt gewinnt. In diesem Verlangen finden die Geschwister zusammen, nicht durch perfekte Strukturen, sondern durch ein gemeinsames Herz, das in Glauben, Liebe und Heiligkeit auf ihn ausgerichtet ist. Darum will ich, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und streitsüchtige Überlegungen, ebenso, dass Frauen sich in würdiger Haltung mit Schamhaftigkeit und Sittsamkeit schmücken, nicht mit Haarflechten und Gold oder Perlen oder kostbarer Kleidung, sondern, was Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen, durch gute Werke. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Vollmacht, Kinder Gottes zu werden, denen, die in seinen Namen hineinglauben. Ein solches ausgewogenes Gemeindeleben ist kein Idealbild für besondere Zeiten, sondern der leise, aber reale Weg, auf dem der Herr seine Gemeinde überall aufbaut. Wo Brüder und Schwestern sich in ihrer Unterschiedlichkeit annehmen und gemeinsam in die Tiefen von Glauben, Liebe und Heiligkeit hineinwachsen, wird der Alltag der Gemeinde erstaunlich normal und zugleich erstaunlich heilig. Gerade in dieser unspektakulären Treue, im Gebet der Brüder und in der Modestie der Schwestern, leuchtet etwas auf von der kommenden Herrlichkeit, und die Gemeinde wird zu einem Ort, an dem Menschen ahnen können, wie gut es ist, unter der sanften Herrschaft Christi zu leben. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.